Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Fokus richtet sich in den entscheidenden Momenten auf den Torwart. Und jede Handlung hat bei dem eine direkt sichtbare Konsequenz. Das ist also für den Torwart schwieriger, positiv als negativ aufzufallen. Meistens ist auch eine Hilfestellung durch die Spieler nicht möglich. Und das ist eine Besonderheit dieser Position. Von daher denke ich, dass Trainerteams dies genau wissen und ja auch Trainingsleistungen über einen längeren Zeitraum bewerten, sportlich einschätzen. Und wenn dann mal ein Torwart eine Phase hat, wo er dann eben mal den einen oder anderen Fehler im Spiel drin hat, dann wechselt man dann nicht unbedingt sofort, weil man eben die Gesamtleistung über einen längeren Zeitraum noch im Blick hat.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wie ihr gerade gehört habt, geht es heute um die Torhüter. Und das Thema, das habe ich etwas krude überschrieben mit »Warum ist die Nummer 1 immer die 1?« Eine Idee, die nicht ich gehabt habe, sondern Klaus-Peter Meyer, ein sehr treuer Hörer von Bosses Bundesliga-Blog, vielen Dank. Denn der hat nämlich diese Idee mal eingereicht, hat gesagt, Mensch, klär doch mal ab, warum bei Torhütern trotz mehrerer Fehler nicht gewechselt wird auf der Position, bei Feldspielern aber recht schnell. Wenn die 2, 3 schlechte Spiele gemacht haben, gibt es da sofort den Positionswechsel. Bei den Torhütern ist das nicht so. Warum ist das denn nicht so? Klär das doch mal ab. Und dann habe ich lange überlegt, mit wem kannst du denn darüber mal sprechen, über dieses interessante Thema? Und dann ist mir Milenko Gilic eingefallen. Der ist aktuell Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach, hat dort nicht mit den Profis zu tun, aber mit der U23 und der U19. Und der hat da einiges zu tun. Der ist den ganzen Tag auf dem Trainingsplatz, denn zum einen trainiert die U23 zweimal am Tag, dann kommt direkt danach die U19. Also er hatte einiges zu tun. Und mit Milenko Gilic hatte ich am 6. Mai letzten Jahres schon mal eine Folge produziert. Da ging es darum, was ist die UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz? Die hatte er nämlich damals ganz frisch erworben. Und daraus leite ich auch ab, dass er ein guter Gesprächspartner ist und dass er weiß, worum es geht bei Torhütern. Milenko Gilic, der weiß also, worum es geht. Warum die Nummer 1 die 1 bleibt und warum man sie selten rausnimmt und sie doch so lange stützt, wie es eben vertretbar und möglich ist. Und das ist heute das Thema. Warum reagieren die Trainer so selten, wenn ihre Nummer 1 Fehler macht, wenn sie trotzdem sagen, ich habe Vertrauen, der bleibt da in der Kiste. Warum ist die Nummer 1 immer die 1? Bei mir ist es nicht die 1, sondern die 1500. Denn diese Schallmauer, die habe ich durchbrechen können, habe vor kurzem mit VfL Bochum gegen Bayern München dieses 0:7, mein 1500. Topspiel live kommentieren dürfen in meiner 30-jährigen Medientätigkeit für Radio und Fernsehen. Und ja, das ist schon eine besondere Zahl. Ich will nicht sagen, dass es ein Wettbewerb ist, aber ich glaube nicht, dass viele Kollegen das erreichen werden. Und aufhören möchte ich eigentlich auch noch nicht. Da wird vielleicht noch das eine oder andere dazukommen. Und damit bin ich auch bei meiner Vita. Wer bin ich denn überhaupt? Wer ist dieser Ralf Bosse? Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Arbeitet aktuell für Sky, das ZDF, Sportradio Deutschland und einige Lokalsender im Radio. Und hat die Spiele von Welt- und Europameisterschaften übertragen. Wird das auch wieder von den Begegnungen in Katar machen. Und hat seit langer Zeit diesen Podcast Bosses Bundesliga-Blog im Angebot. Ja, das wäre es dann erstmal mit der Vita von mir, aber natürlich nicht mit der heutigen Ausgabe. Denn jetzt geht es um die Frage, die Klaus-Peter Meyer eingereicht hat. Vielen Dank dafür. Warum ist die Nummer 1 immer die 1? Mein Gast, Milenko Gilic, Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach. Milenko Gilic darf ich begrüßen, Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach, UEFA-lizenzierter Torwarttrainer. Das war ein Thema, was ich mit dir schon mal in früheren Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog besprechen durfte, was das genau ist. Aber das wertet dich dermaßen hoch auf, Milenko, dass das Thema, was der Klaus-Martin Meyer mir eingereicht hat, mit dir besprechen möchte. Denn die Frage vom Hörer ist, Warum ist die Nummer 1 immer die 1? Das muss man jetzt übersetzen. Das heißt, warum darf ein Stammtorhüter sich etliche Fehler erlauben, ohne dass reagiert wird und dass er aus dem Tor genommen wird? Du wirst es sicherlich gut bewerten können. Warum ist das so, dass Torhüter sich mehr Fehler erlauben dürfen ohne Reaktion? Im Gegensatz dazu, ein Feldspieler nach 2, 3 Spielen, die miserabel sind, sofort auf die Bank muss.
Ich denke, dass gerade auf der Torwartposition ist es ja schon eine Schlüsselposition. Also sag mal, es kommt ja der Position eine spielentscheidende Bedeutung zu. Der Fokus richtet sich in den entscheidenden Momenten auf den Torwart. Und wie du schon sagst, jede Handlung hat bei dem eine direkt sichtbare Konsequenz. Das ist also für den Torwart schwieriger, positiv als negativ aufzufallen. Und meistens ist auch eine Hilfestellung durch die Spieler nicht möglich. Und das ist eine Besonderheit dieser Position. Von daher denke ich, dass Trainerteams dies genau wissen und ja auch Trainingsleistungen über einen längeren Zeitraum bewerten, sportlich einschätzen. Und wenn dann mal ein Torwart eine Phase hat, wo er dann eben mal den einen oder anderen Fehler im Spiel drin hat, dann wechselt man da nicht unbedingt sofort, weil man eben die Gesamtleistung über einen längeren Zeitraum noch im Blick hat und im Grunde ja auch weiß, was der Torwart zu leisten imstande ist. Und oft ist es ja so, dass es dann ja auch, dass sie sich ja meistens auch freischwimmen nach einer Zeit. Ne, weil die ja eigentlich eine sehr gute Torhüter sind und eine Qualität haben. Und das ist im Sport nun mal so, dass man dann auch mal Phasen hat, die nicht so gut laufen. Und dann jemanden, der über eine längere Zeit gute Leistungen gebracht hat, direkt aus dem Tor zu nehmen, das macht man nicht. Beim Spieler ist es ja schon einfacher möglich, ihn mal rauszunehmen, wieder rein einzuwechseln und ihm wieder die Chance zu geben. Das macht man bei Torhütern nicht. Also dieses Wechselspiel, denke ich, wäre auch nicht sinnvoll auf der Position.
Hört sich so ein bisschen nach Vertrauen an, dass man einfach sagt, das ergibt sich wahrscheinlich aus der Vorbereitung, du bist die Eins und das entscheide ich jetzt so. Das habe ich ja auch entschieden, weil ich Vertrauen zu dir habe, zu deinen Leistungen, die ich gesehen habe. Also bleibst du erstmal. Selbst wenn du mal schwächelst, dieses Vertrauen geht dadurch nicht verloren. Ist das eine wichtige mentale Voraussetzung auch für einen Torwart, der ja eigentlich weiß, wenn ich einen Fehler mache, bumm, Gegentor, ist ja sofort messbar. Nach einem Fehlpass muss nicht unbedingt ein Tor fallen. Da sitzt draußen der Cheftrainer, sagt, bleib ruhig, Junge, alles okay. Braucht man, du bist ja selber Torwart gewesen, genau dieses Vertrauen?
Ja, genau. Also ich denke, dass man dieses Vertrauen auf jeden Fall braucht. Und ich denke, dass man auch in der Mannschaft und auch im Trainerteam auch so eine Fehlerakzeptanz haben sollte. Weil man kennt das ja, wenn man da ja besonders unter Druck steht. Und das ist auf dieser Position nun mal so, wenn man den einen oder anderen Fehler drin hat, dann steigt der Druck. Und dann kommen aus dieser Situation heraus, wird das Spiel dann nicht souveräner. Und deswegen denke ich, dass gerade auf der Torwartposition Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und das muss man dem Torwart mitgeben und ihm auch, denke ich, eine Fehlerakzeptanz vermitteln. Also dann wird er schneller wieder bessere Leistungen bringen, wenn er genau weiß, okay, darf mein Fehler dabei sein und es hat für mich nicht sofort die Konsequenz, dass ich aus dem Tor genommen werde.
Aktuell haben wir Manuel Riemann beim VfL Bochum, der im Spiel viele Fehler macht, der im Training sich daneben benommen hat, das ist überliefert und auch bestätigt, dass dem so ist. Trotzdem ist nicht ansatzweise, gut, jetzt vom Ex-Trainer Thomas Reis, der Neue wird es vielleicht anders sehen, darüber nachgedacht worden zu sagen, also jetzt muss ich mal reagieren. Spätestens nachdem er seine Mitspieler im Training beleidigt hat, muss ich da mal eingreifen. Das ist nicht passiert. Hättest du das schon gemacht, als Torwarttrainer zu sagen, hey, Cheftrainer, das geht so nicht, jetzt müssen wir mal was tun?
Das hätte ich auf jeden Fall gemacht, ja. Weil ich denke, respektvolles Miteinander in so einer Gruppe, ob es jetzt die reine Torwartgruppe ist oder in der Mannschaft, ist einfach die Basis. Und da sollte man bei aller sportlicher Rivalität und sportlichem Druck immer respektvoll miteinander umgehen. Weil dann wird man auch als Mannschaft in dieselbe Richtung arbeiten. Und wenn man eben so eine Verhaltensweise dann an den Tag legt, ja, kann das zu Problemen in der Mannschaft führen. Und da muss man die Mannschaft einfach vor einzelnen Spielern stellen. Und da denke ich, ja, also meine Empfehlung im Trainerteam wäre sicherlich gewesen, mal das Gespräch zu führen. Ich denke aber auch, dass das in Bochum passiert ist. Also ich glaube schon, dass man den Manuel Riemann mal zur Seite genommen hat. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, er hat ja auch über einen längeren Zeitraum richtig, richtig gute Leistungen gemacht. Und das ist ja beispielsweise so ein Beispiel. Jetzt läuft es, und das ist ja in Bochum, es ist ja auch eine Spirale, in der Mannschaft läuft es nicht gut. Und dann ist es für den Torwart auch schwierig, in so einer Phase dann richtig gut zu performen. Weil in der Regel bedingt das eine ja das andere. Und ich denke, dass der Manuel Riemann auch wieder die Leistung bringen kann, die man von ihm gewohnt ist. Es wird nur eine Zeit dauern.
Das Problem eines Torhüters ist natürlich, er ist Teil einer Mannschaft, zu der er gar nicht gehört. Das hört sich jetzt komisch an, aber du weißt es dann am besten. Die Torwarttrainer trainieren mit den Torhütern für sich alleine. Und erst im Abschlusstraining, beim Schusstraining, wenn der Torwart quasi im Training der Feldspieler benötigt wird, dann kommt ihr mit dazu. Ansonsten geht ihr gemeinsam auf den Platz, trainiert getrennt und geht dann gemeinsam wieder runter. Man hat immer so das Gefühl, die gehören dazu, aber irgendwie nicht. Ist es schwer, dann so eine Einheit herzustellen, wenn Torhüter gerade bei Aufwärmprogrammen, 4 gegen 2 oder solche Geschichten, wo ja auch ein bisschen geflaxt wird, der Spaß dabei ist, da sind die schon raus, da sind die schon nicht dabei. Ist das schwer, die immer in diese Gruppe mit reinzubekommen dann?
Nein, das ist gar nicht schwer, weil sich da schon die Zeiten gewandelt haben. Also dann denke ich schon, also die Torhüter werden viel, viel mehr integriert. Torhüter spielen bei uns in Rondos mit, die sind vom Verhältnis her, du sprichst es an, das war in der Vergangenheit sicherlich so, das hat sich aber komplett gewandelt, weil es ist isoliertes Training mit den Torwarttrainern in der Torwartgruppe, ja, aber nicht mehr in dem Umfang, wie es früher war. Also wir achten da im Trainerteam schon drauf, dass speziell in Rondos, in Kleinspielformen, die der Torhüter auch benötigt, um schnelle Entscheidungen zu treffen und dann auch keinen Stress mit dem Ball zu haben oder gut mit dem Ball umgehen zu können, das Spiel aufzubauen. Was einfach wichtig ist, dass die viel integriert werden und man das Zusammenspiel Torwart und Feldspieler fördert. Und das ist schon jetzt in der letzten Zeit immer mehr. Von daher ist diese Anbindung an die Mannschaft und dieses auch mal Flachsen in Rondos schon gegeben. Also
Rondos, das ist so 4 gegen 2 spielen dann quasi.
Ja, genau. Mit unterschiedlichen Aufgabenformen. Das spielen die Torhüter schon mit. Gerade so vor Kopf, also diese 180-Grad-Sicht, die der Torwart auch im Spiel hat, die bauen wir da schon regelmäßig ein. Also das passiert schon, ja. Also es ist nicht so, dass wir komplett isoliert trainieren. Klar ist ein ganzer Teil isoliert, wo wir aber auch Spielsituationen nachstellen, die dann später mit der Mannschaft dann auch im Schwerpunkt trainiert werden. Aber da werden die immer mehr integriert. Ja.
Und jetzt das Thema unseres Gesprächs, warum ist die Nummer 1 immer die 1? Suggeriert, warum bleibt sie im Tor, obwohl sie Fehler gemacht hat? Es kann ja auch andersherum sein. Ein Torhüter, meine ich zumindest, muss in der Saison 7-8 Punkte ganz alleine holen durch seine überragenden Leistungen. Wenn das nicht der Fall ist, der ist grundsolide, aber er holt eben keinen Unhaltbaren und er rettet damit nicht in der letzten Minute seiner Mannschaft die Führung, sondern kam ihn nicht dran, Pech gehabt. Also eine ganz normale Leistung, nur eben nicht hypermäßig stark. Würdest du als Torwarttrainer dann auch mal eingreifen und sagen, Cheftrainer, na, ich weiß nicht, der Junge ist gut, aber er ist eben nicht überragend und wir brauchen einen Überragenden, der uns auch mal hilft. Wäre das mal ein Grund zu sagen, wir wechseln auf der Position, weil er hat jetzt nicht so das Fangglück, dass er uns Punkte bringt?
Das Fangglück, also ich würde mal sagen, ich würde schon im Trainerteam, also das machen wir ja permanent, die Leistung zu bewerten und da einen Blick drauf zu haben. Und wenn man über einen längeren Zeitraum dann sieht, okay, es geht vielleicht leistungsmäßig in die andere Richtung, kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man dann intensiver darüber spricht und sich dann vielleicht auch mal Gedanken macht, einen anderen Torwart spielen zu lassen. Und das ist dann auch immer die Frage, wie ist die Zusammensetzung in so einem Torwart-Team? Ne? Also es ist ja auf Top-Niveau in der Bundesliga ja schon anders als beispielsweise jetzt bei uns in der U23, wo wir viele Torhüter haben, die bei uns aus dem Nachwuchs kommen, die auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind, wo man auch mal wechseln kann, so wie wir es ja auch in der U23 machen. Aber in der Regel ist es ja, wenn man im Top-Niveau guckt, hat man auf der Position 1 häufig einen Nationaltorhüter und hat dann dahinter einen sehr, sehr guten zweiten Torhüter und in der Regel junge Torhüter mit Potenzial auf den Positionen 3 und 4. So ist ja sehr, sehr häufig in den Clubs aufgestellt. Und da muss die Nummer 1 schon eine längere Zeit eben nicht so die Leistung abrufen, dass man dann sagt, gut, und der Zweite muss natürlich entsprechend gute Leistung bringen, ne, dass man da eben sich die Gedanken macht. Aber es hat natürlich keinen Torwart im Freifahrtschein. Also wenn jemand über längere Zeit da nicht so gute Leistung bringt, dann wird man sicherlich im Trainerteam überlegen, dass man da einen Wechsel vornimmt.
Ja, ist natürlich richtig, was du sagst. Wenn die Nummer 2 den Druck nicht macht, dann kann die Nummer 1 noch so viele Fehler machen. Wenn man da das Gefühl hat, wir stellen um, aber der Zweite ist nicht ähnlich gut wie der Erste ohne Fehler, dann bringt es natürlich auch nicht weiter. Du hast gerade angesprochen, U23 Borussia Mönchengladbach, Regionalligist, Cheftrainer ist Eugen Polanski, der frühere Profi. Geht der auf dich zu und spricht mit dir und sagt, was machen die Torhüter, was haben die für einen Eindruck, wen sollen wir spielen lassen? Ihr habt den Max Brühl, Jan Olszowski, die da im Moment so um die Torhüter-Position kämpfen. Olszowski jetzt mal auf der Bank sitzen bei den Profis, weil der Tobias Sippel da verletzt ausgefallen ist. Kommt der Chef Eugen Polanski auf dich zu oder musst du auf ihn zugehen und sagen, hier die aktuellen Informationen aus dem Torwarttraining?
Nein, wir müssen gar nicht auf einander zugehen. Wir sitzen hier im Trainerbüro uns gegenüber und sprechen eigentlich täglich über nicht nur über Torwartleistung, sondern auch Spielerleistung. Das ist ein sehr, sehr guter Austausch im gesamten Trainerteam. Und da darf jeder seine Eindrücke mit einbringen. Und das ist eigentlich stetig. Also das machen wir jeden Tag, dass wir über die Trainingseinheiten sprechen, über Spielleistung. Und das ist jetzt nicht, dass ich auf ihn zugehen muss, dass wir ein extra Gespräch führen, sondern das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im Sinne der Mannschaft.
Wenn ihr jetzt richtig zugehört habt, liebe Fußballfreunde, hat Milenko Gilic gerade gesagt, wir sitzen hier zusammen. Da, wo ich ihn erreiche, das ist der Trainer-Sammelraum. Wir telefonieren morgens um 8 Uhr zusammen. Da ist schon die Vorbereitung für die Trainer, die alle zusammensitzen, wie der heutige Trainingstag bei Borussia Mönchengladbach abläuft. Vielleicht kannst du das Handy mal rumdrehen, damit wir was sehen können, wie das bei euch aussieht. Aber ich glaube, wenn du jetzt gesagt hast, bei uns überhaupt gar keine Kommunikation. Eugen interessiert sich überhaupt nicht. Dann wäre das wahrscheinlich schon ein Kündigungsgespräch gewesen. Aber ihr sitzt jetzt alle zusammen, alle Torwarttrainer, alle Chefs und sagen, was machen wir heute? Wer macht welche Übung mit welcher Mannschaft?
Ja, das ist tatsächlich so. Also die Hörer müssen sich das so vorstellen, es ist also ein Großraumbüro. Also das kennen sicherlich viele. Und sie haben lange Tische und sitzen dort pro Tisch sind es 8 Arbeitsplätze. Und für jeden Jahrgang hat man eben einen Tisch, wo die Trainer zusammensitzen. Da haben wir unsere Arbeitsplätze, so wie es in einem Großraumbüro ist. Und da sitzen sie gegenüber, hat Whiteboards an der Tafel und bespricht dann viele, viele Dinge. Also das geht dann morgens schon, so in der Regel so 2 Stunden vorher los. Also wenn wir 10.30 Uhr trainieren, dann treffen wir uns um 8, kurz nach 8. Und dann geht die Planung los und man bespricht den Trainingstag.
Und nun glaubt mal nicht, liebe Fußballfreunde, dass Milenko Gilic als Torwarttrainer nach 2 Stunden duschend nach Hause geht und sagt, das war's für heute. Denn neben der U23 hast du auch die U19 und die U17 von der Borussia zu trainieren. Gibt es da irgendwo mal einen freien Moment für dich oder bist du quasi aus Training, Dusche, weiter, nächste Einheit ständig am Ackern?
Also es ist so, dass ich die U23 und U19 betreue. Die U17 macht ein Kollege. Aber es ist schon so, dadurch, dass wir die U23 vormittags und nachmittags trainiert und die U19 abends um 18 Uhr, der Arbeitstag schon mal lang werden kann. Ja, das ist so. Also und dann muss man eben schauen, neben anderen Terminen, wir haben ja auch unsere Torwart-Trainer-Sitzung, wo wir dann zusammenkommen, ist der Terminkalender schon voll. Aber man muss dann eben schauen, dass man sich entsprechend wenn man hier ist, das macht man ja auch gerne, dann beschäftigt man sich den ganzen Tag mit Fußball. Und wenn man dann frei hat, dann wird auch geht es dann um andere Dinge. Also dann versuche ich schon, dann abzuschalten und mit der Familie speziell dann eben nicht den Fußball im Mittelpunkt zu haben in der Zeit. Aber wenn ich dann hier in Mönchengladbach bin und am Borussia-Park, ja, dann ist es eigentlich der Tag voll mit Fußballthemen, ja.
Abschalten ist ein gutes Thema. Wir müssen jetzt abschalten. 8.25 Uhr, ganz frisch umgeschaltet die Uhr. 8.30 Uhr ist nämlich Beginn bei euch, hattest du mir gesagt. Und wenn der Milenko Milgilic nicht pünktlich dabei ist, dann gibt es nicht nur Mecker, sondern auch die Papiere. Dafür wollen wir nicht schuld sein.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
Nein, aber er fängt jetzt mit den Besprechungen an und da soll es jetzt nicht auf die Uhr gezeigt werden. Milo, marsch los, wir fangen jetzt hier an. Wer ist das überhaupt? Schönen Dank, Milenko Gilic, dass wir darüber sprechen konnten. Warum ist die Nummer 1 eigentlich immer die 1 und warum sollte sie auch bleiben? Und wir haben gehört, eine Fehlerakzeptanz, das war ein neues Wort, habe ich auch noch nicht gehört, beim Trainer ist sehr, sehr hoch, dann dürfen die Torhüter sich durchaus einiges erlauben, bevor man reagiert. Milenko Gilic, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich euch da bei der Borussia, was als Borussia-Fan bei mir natürlich sehr, sehr naheliegend ist, dass ihr das Bestmögliche draus macht aus diesem Training. Dankeschön, alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank. Einen schönen Tag euch.
Dankeschön, Milenko Gilic. Da konnten wir direkt mal reinhören. So ein bisschen im Hintergrund hat man es gehört, was da im Trainerbesprechungsraum bei Borussia Mönchengladbach am frühen Morgen los ist. Wir haben um 8 Uhr telefoniert, um 8.30 Uhr, das hat er mir schon gesagt. Da müssen wir auf jeden Fall durch sein, denn da gibt es die erste Besprechung für den Tag, der dann immer sehr, sehr lang wird. Also nichts mit 2 Stunden Training und dann Füße hoch. Milenko Gilic hat da bei der Borussia einiges zu tun. Deswegen vielen Dank, dass wir so früh schon sprechen durften am Tag. Das war dann die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dank auch nochmal an Klaus-Peter Meyer, der das Thema eingereicht hat. Warum ist die Nummer 1 immer die 1? Gerne könnt ihr das auch machen, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt. Das geht über die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Da bin ich überall vertreten. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken und dann melde ich mich auf dieses Formular hin und dann werden wir den Kontakt mal halten können. Und über diesen Weg natürlich gerne Lob, Anregungen, Kritik an Bosses Bundesliga-Blog. Und wer zum allerersten Mal dabei war, herzlich willkommen. Schön, freut mich. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ja, das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.